Hallo Lutz.
Hallo Simon.
Ja, und herzlich willkommen zu Liedzeit.
Genau, zu einer neuen Folge. Ich glaube, es ist jetzt Folge 5 in diesem Jahr oder Folge 6?
Es ist insgesamt Folge 9.
Ja, aber in diesem Jahr meine ich jetzt.
In diesem Jahr ist Folge 5.
Krass, wie schnell die Zeit vergeht, ist es verrückt. Ja, heute habe ich ein Thema vorbereitet, in dem du mindestens genauso viel weißt wie ich. Und zwar, es geht um das Thema Filmmusik.
Ich bin am Start.
Das habe ich mir fast gedacht. Und zwar, ich habe mir jetzt keinen klassischen Künstler rausgesucht, wie Ennio Morricone oder Howard Shore oder Hans Zimmer oder sowas, sondern ich habe jemanden rausgesucht, der was mit Filmmusik zu tun hat, aber eher nur zweitrangig. Sondern es soll eher heute um das Thema Filmmusik an sich gehen. Ja, es sind zwei Künstler, die eher Musik für Trailer machen.
Ich weiß, um was es geht.
Du weißt, um was es geht, habe ich mir schon fast gedacht.
Ja.
Bevor wir jetzt aber logischerweise gleich ein bisschen über Two Steps from Hell reden, um die es ja tatsächlich heute gehen soll, ein bisschen was über Filmmusik an sich. An was denkst du denn, wenn du das Wort Filmmusik hörst?
Also, wo soll ich anfangen?
Vorne, hinten,
vorne,
links. Was ist dein erster Gedanke, wenn du Filmmusik hörst?
Mein erster Gedanke, dass Filmmusik wahnsinnig vielfältig ist, dass Filmmusik eines meiner absoluten Lieblingsgenres ist. Also ich kann wahnsinnig viel erzählen. Fangen wir mal damit an. Filmmusik ist eigentlich dafür da, den Film musikalisch zu erzählen. Das heißt, unabhängig davon, was man jetzt auf der Leinwand sieht, heißt das eigentlich, die Musik, die da läuft, soll die Geschichte erzählen und zwar musikalisch.
Das ist richtig und ich finde auch, diese Musik lenkt den Film, also kann in eine bestimmte Richtung dirigieren. Mhm. Und ich finde auch, dass die Filmmusik ein ganz wichtiges Bindemittel zwischen dem Zuschauer des Filmes und dem Film an sich ist.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Es gibt nicht umsonst sehr, sehr viele Filmemacher, die sagen, viel wichtiger als das Bild ist der Ton. Und das ist meiner Meinung nach absolut so. Es ist eigentlich eines der wichtigsten Mittel, wenn der Ton nicht passt. Das heißt, nicht nur unbedingt die Musik, aber der Ton allgemein, der trägt einen Film auch zum Teil. Natürlich, wenn das Bild jetzt super schlecht ist, kann man drüber streiten. Aber es gibt ja sogar Filme, die mit dem iPhone gedreht wurden und trotzdem irgendwie gut waren.
Ja, natürlich.
Habe ich nicht gesehen, aber
ja. Es ist ja tatsächlich auch so, dass ich glaube, 85% oder 90% der Wahrnehmung eines Menschen funktionieren über die Augen, also über das, was wir sehen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es der Ton, der, egal ob jetzt beim Film oder im realen Leben, einfach eine Szene, ja, ich sag mal, vollkommen macht. Egal ob das, wenn du spazieren bist, die Stille ist oder das Zwitschern der Vögel, so ist es beim Film die erotische Musik oder die spannende Musik oder die actiongeladene Musik, ist ja egal, was es ist, aber es ist die Musik, die das Ganze dann vollkommener erscheinen lässt.
Du hast gerade was sehr Schönes angesprochen, die Stille. Das ist etwas, was mich unfassbar aufregt. Jetzt kann ich schon wieder im Ragen anfangen.
Rage mal richtig los.
Moderne Filme oder moderner Schnitt ist meistens sehr, sehr schnell und kurzlebig. Das heißt, man legt sehr viel Wert darauf, dass Dinge und Handlungen möglichst schnell vorangetrieben werden. Und ich bin ja ein großer Fan von alten Filmen unter anderem.
Und es kommt ganz auf den alten Film. Also wie viel Bullshit wir schon zusammen angeschaut haben, da könnte ich auch auf einige gut verzichten.
Ja, das
muss ich jetzt ehrlich an der Stelle zugeben.
Wir haben viel Bullshit geguckt, aber es gibt ein paar alte Klassiker.
Ja, natürlich.
Die sind unbestritten fantastisch. Und was du übrigens auch sehr gerne magst, Breaking Bad.
Ja.
In der allerletzten, ich glaube, es ist wirklich die letzte Folge, da wird diese Episode eröffnet damit, dass der Hauptcharakter Walter White in einem Auto sitzt und die Polizei ist da. Und ich habe mir gedacht, so in der Szene, meine Fresse, haben die Filmemacher Eier, dass die diese letzte Episode so langsam starten lassen und einfach mal die Kamera für 2-3 Minuten am Stück laufen lassen, ohne irgendeine Musik dahinter, ohne irgendwas. Und das entzerrt und entschleunigt und gibt dem Film viel mehr Kraft.
Ja, das stimmt. Und es ist auch tatsächlich oft so, es gibt Menschen, die schauen sich den Film an und für die ist Musik ein Beiwerk. Aber letzten Endes, wenn man sich mal nur auf die Musik konzentriert, also du kannst deinen Film einfach nur anschauen oder du kannst auch sagen, ich achte bewusster mehr auf die Musik, dann strahlt es was ganz anderes aus und es ist tatsächlich auch oft so, oft fällt uns ganz bewusst die Musik dann, auch wenn sie nicht mehr da ist. Es gibt ja manche Action-Szenen, wo jemand etwas sagt oder wo etwas auch explodiert oder sowas, wo in dieser einen Szene, lass sie 5 Sekunden lang sein, wo absolut kein Ton ist zum Beispiel oder wirklich kaum Musik und dann fällt es uns eigentlich erst auf und dann geht es natürlich mehr auf diese Bildgewalt ein.
Mm, ja.
Ja, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass Filmmusik, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, das lenkt dich ja auch in eine Richtung. Also wenn eine Person unter einer Dusche steht, dann kannst du entweder diese Geigen, die bei Psycho haben, von Alfred Hitchcock.
Ja.
Und du denkst dir, okay, gleich stirbt jemand oder gleich fliegt irgendwas Blutverzerrtes durchs Bild. Oder du kannst irgendeine lustige, fröhliche Musik machen und denkst dir, ja, der tanzt da jetzt, ja. Und freut sich. Und das ist ja auch das Schöne an Filmmusik, weil die Filmmusik lenkt halt auch. Also die löst ja natürlich auch in dir ein
Gefühl
aus.
Stimmung, genau.
Eine Stimmung.
Ja.
Und ich finde es tatsächlich, oder ich fände es mal total witzig, wenn man mal die Musik umdrehen würde. Also wenn man zum Beispiel jetzt so ein klassisches Herr-der-Ringe-Beispiel, ja, diese Auenland-Musik, die ist fröhlich, die macht Spaß, man sieht überall Hobbits tanzen, es ist alles grün. Aber ich fände es doch mal cool, wenn die Hobbits in Reihe und Glied marschieren würden und die Mordor-Musik laufen würde und Orks tanzen würden und die Auenland-Musik. Das würde ein komplett anderes Bild vermitteln, aber es würde funktionieren, weil es die Musik beschreibt.
Ich hätte gern mal ein Gegenwerk geschrieben in eine Herr-der-Ringe-Variante, wo die Hobbits die Bösen sind.
Ja, so wie bei sämtlichen Computerspielen, da kannst du auch beide Fraktionen spielen, da sind immer die anderen die Bösen. Ja, es wäre mal tatsächlich spannend. Aber das, finde ich, ist ja das Faszinierende an Filmmusik. Und ich finde, ich bin auch jemand, ich kann Filmmusik wahnsinnig gut hören, ohne den Film dabei zu sehen.
Hm, jetzt hast du gerade was angesprochen. Und zwar Herr der Ringe. Vor Herr der Ringe war klassische Filmmusik eigentlich totgesagt.
Die hatte ihre Höhen und Tiefen, die orchestrale Musik.
Ja, aber ich meine, wenn du überlegst, wie phänomenal dieser Soundtrack war und trotzdem gibt es andere super Soundtracks, die Hybrid-Varianten eigentlich daraus sind. Ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt Tron Legacy.
Ja.
Genau, das ist so von Daft Punk gemischt mit orchestralen Sounds, finde ich auch eine coole Kombi. Das ist wirklich gut.
Ja, ich finde ja auch natürlich, es gibt viele gute Soundtracks, aber ich finde, es gibt wenig Soundtracks oder Filmmusik, die herausstechend sind. Also es gibt viel, was ähnlich ist. Ich möchte es nicht Einheitsbrei nennen, ja. Aber es gibt viel, was ähnlich ist, weißt du? Aber es gibt manche Soundtracks, die hörst du dir einfach an und die haben so ein Alleinstellungsmerkmal. Also zum Beispiel, wenn du die Titelmelodie von Spiel mir das Lied vom Tod nimmst, mit dieser Mundharmonika, das ist einfach, weiß ich nicht, ich finde es krass.
Apropos, weißt du, wer mir tatsächlich absolut fehlt? John Williams. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele mehr. Aber John Williams ist, glaube ich, der Komponist mit den meisten Oscar-Nominierungen.
Richtig.
Und
ich glaube, ich habe es vorhin nachgelesen. Ich glaube, es waren irgendwas mit 50 oder irgendwas mit
70. Ja, es ist irrsinnig.
Es war absolut,
und
absolut
ich meine, wie viele Soundtracks der gute Mann gemacht hat. Es fängt an mit Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, keine Ahnung was. Und das sind E.T., alles sehr ikonische Filme und trotzdem, es ist ein sehr klassischer Stil von ihm. Und, aber ich finde, der ist schon sehr, sehr Hollywood.
Ja, natürlich. Es gibt auch so, also ich meine, wenn man jetzt, glaube ich, mal auf die Straßen gehen würde und fragen würde, hey, was ist, wenn du an Filmmusik denkst, an was denkst du? Ich würde sagen, bei 70% sagen die Leute Hans Zimmer.
Ja,
würde ich jetzt mal behaupten, also ich sag nicht, also Hans Zimmer macht wunderbare Musik, ich würde nicht sagen, dass er der Beste ist, aber er ist der am meisten in den Mainstream, sage ich mal, macht, der in vielen, mit seiner Gruppe von Leuten.
Er hat halt in den letzten Jahrzehnten sehr geprägt und allein,
genau.
Aber er ist sehr, ich mag ihn sehr gern, aber ich würde sagen, er ist schon auch ein bisschen brachial manchmal.
Ja, ich habe bei Hans Zimmer manchmal das Gefühl, so, den kannst du anfragen und der schreibt dir den Soundtrack. Oder er hat was Vorgefertigtes und gibt den Soundtrack.
Ja, gut, aber jetzt hast du was Richtiges angesprochen. Hans Zimmer ist nicht nur Hans Zimmer, sondern Hans Zimmer ist ein Riesenstudio mit Komponisten. Unter anderem daraus hervorgegangen ist John Powell und andere Komponisten. Steve, ich glaube, Jablonski hieß der hat den Transformers-Soundtrack zum Beispiel gemacht. Mhm. Und du hörst, wenn du die anhörst, die haben alle gelernt von Hans Zimmer und das merkt man
ja,
auch.
Ja, es sind ähnliche.
Genau, und teilweise ist es ja so, wenn du zum Beispiel an Fluch der Karibik denkst, dass der wurde von Klaus Badelt ursprünglich mal angenommen und Hans Zimmer hat dann übernommen. Und das war auch das Studio meines Wissens von Hans Zimmer, das da dran war. Also Hans Zimmer ist immer ein großes Sammelsurium an Komponisten. Und wo wir jetzt gerade bei Filmen sind, die momentan leider überhaupt nicht laufen bei uns im Kino, Hans Zimmer macht den nächsten James Bond Soundtrack.
Tatsächlich?
Mhm. Und zwar, sehr schade, ursprünglich sollte den Soundtrack ein Komponist machen, dessen Name mir jetzt genau in diesem Moment nicht einfällt, aber den Komponisten liebe ich über alles. Der hat die Soundtracks von Maniac und Beast of the Southern Wild gemacht. Unbedingt anhören.
Verlinken wir euch natürlich irgendwo.
Verlinken wir euch, genau. schreiben wir euch auf jeden Fall auf. Auf jeden Fall ist der leider abgesprungen, genauso wie der ursprüngliche Regisseur.
Krass, wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja, mein Metier.
deswegen finde ich es auch cool, dieses Thema. Deswegen haben wir auch immer noch kein Lied gehört, weil wir uns immer noch unterhalten, was ich sehr gut finde. Es ist ja tatsächlich so, die Anfänge von Filmmusik gab es natürlich früher im Theater, wo dann natürlich alles mit Live-Orchester eingespielt wurde. Mhm. Ja, oder beziehungsweise ganz, ganz früher, hat man einfach gesungen, aber in der Oper, im Musical. Und tatsächlich, die erste Filmmusik, weißt du, wann die entstanden ist? Also dieses erste, wo man sagt, das ist die offizielle Filmmusik.
Die erste Filmmusik. Ich hätte jetzt gesagt, als allererstes, was soll ich an eine Zeit jetzt schätzen?
Ja, tipp mal ein Jahr oder einen Zeitpunkt.
1920.
Ja, fast. Also da kommt darauf an, was man wirklich darunter versteht. Also die erste Filmmusik, die war, ich spreche es safe falsch aus, waren zwei Franzosen, und zwar das waren die Brüder Lumière. Das waren 1895. Die haben damals einen Film gedreht. Es war so eine Sammlung von Kurzfilmen. Haben die abgespielt und haben dazu Live-Musik eingespielt. Mhm. Das war die erste offizielle, inoffizielle Filmmusik. Und es war damals ganz oft so, dass man damals bei noch so Filmen teilweise irgendwelche störenden Hintergrundgeräusche hatte von dem Klackern der Kamera oder von dem Videoabspielgerät oder sowas. Und deswegen wurde damals oft ein Klavierspieler engagiert, der diesen Film mit Musik untermalt. Das ist so die erste Filmmusik.
Ich wollte gerade sagen, das wäre das Erste, was ich gedacht hätte, so genau. Klassische Stummfilm
genau.
Mit Klavierbegleitung.
Genau, Stummfilm mit Begleitung. Ja. Und der erste Film, der tatsächlich in dem Film selber eine dafür geschriebene Musik hatte, war dann tatsächlich 1908, und das war auch ein Franzose, und zwar Camille Saint-Saëns. Ich spreche es wahrscheinlich auch falsch aus. Ich kann kein Französisch, für irgendeinen französischen Film, der hier steht, den ich nicht lesen kann. Nein, es ist mein Zettel.
Okay.
Auf jeden Fall war das 1908. Und danach wirklich, dass sich das etabliert hat, dass man in vielen Filmen Musik reinschreibt. Also hast du mit deiner Vermutung schon recht, so um die 20er, 30er Jahre. Ja, jetzt ist es ja aber auch so, dass ich es gibt ja verschiedene Stile, wie man Filmmusik schreiben kann.
Mhm.
Und da unterteilt man ja in vier große. So, und das erste ist die Leitmotivtechnik. Hast du davon schon mal was gehört?
Gehört, ja. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich habe meine Facharbeit über Filmherstellung geschrieben damals. Es ist unendlich lang her und ich habe nichts mehr im Kopf davon, allerdings nur was die ganzen theoretischen Sachen angeht.
Naja, also um den Faden jetzt nochmal aufzugreifen, bei der Leitmotivtechnik geht es darum, dass es ein Theme gibt, was einer Person zugeordnet ist. Dieses klassische Star Wars, Darth Vader kommt, dieses genau, wir kennen das, das ist diese Leitmotivtechnik. Man hört diese Musik und man weiß, okay, irgendwann kommt gleich dieser schwarze Typ um die Ecke, der komisch atmet. Oh yeah. Genau, das ist diese Leitmotivtechnik. Dann gibt es das sogenannte Underscoring. Da ist es eine Musik, die die Haltung und die Einstellung einer Person wiedergibt. Das ist zum Beispiel bei Fabelhafte Welt der Amelie so, dass diese Musik, dieses so wie sie ist oder wie ihr Charakter ist, zu verdeutlichen, zu verstärken. Dann die dritte ist tatsächlich das Mickey Mousing, nennt sich das. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Nein, ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Mickey Mousing heißt, diese Technik heißt tatsächlich so, weil sie auf die alten Mickey Mouse-Filme zurückgeht, logischerweise. Und wird bei ganz viel bei Cartoons und sowas angewendet. Und das bezeichnet im Prinzip die Musik, die exakt auf die Handlungen eines Charakters abgestimmt sind. Zum Beispiel, wenn von Mickey Mouse jetzt mal, von dem Beispiel ausgehen, Mickey Mouse geht eine Treppe hoch und dann ist die Melodie per Step, per Step. Ja, und wenn es halt genau auf die Bewegungen getimed ist, das nennt sich dann Mickey Mousing. Oder wenn ein Superheld irgendeine krasse Landung macht, dass genau auf den Beat dann die Landung ist oder der Drop dann auf irgendwas fällt. Also wenn es genau synchronisiert ist, das nennt sich dann Mickey Mousing.
Erinnere mich dran, dass ich noch einen kleinen Funfact raushau.
Ich erinnere dich
aber
dran.
Jetzt mach ich es mal weiter.
Genau, und dann gibt es das, was wir auch vorhin schon mal angesprochen hatten, das ist diese Mood-Technik, ja? Mhm. Das ist diese Stimmungstechnik, die halt zum Beispiel etwas ganz gezielt in eine Richtung lenken soll. Jetzt zu dem Interpreten, über den ich eigentlich was erzählen wollte. Und zwar
Two Steps from Hell.
Two Steps from Hell.
Hatten wir auch schon mal übrigens in der Folge über Solomon Linder und das Lied Mbube. Da habe ich dich gefragt ganz am Anfang, an welches Lied du denkst, wenn du an Südafrika denkst. Und du hast gesagt, dieses eine Lied von Two Steps from Hell.
Richtig, das hören wir übrigens nicht an. Das Lied, von dem der Simon gerade redet, ist Heart of Courage. Und das ist tatsächlich auch, also Two Steps from Hell sind nicht unbedingt deswegen berühmt geworden, aber dieses Lied, ich würde sagen, es ist das erfolgreichste von ihnen.
Bei sämtlichen Trailern.
Es ist bei sämtlichen Trailern drin. Es wurde in der WM in Südafrika, wurde es als Einlaufmusik von zahlreichen Dingern oder in der Halbzeitpause gespielt. Es ist immer noch in der Bundesliga. Manche Vereine benutzen das als Einlaufmusik. Es gibt es bei Hockey, es gibt es bei der Handball-Weltmeisterschaft. Es wird immer noch in Werbungen von irgendwelchen Autos und sowas benutzt. Also dieses Lied ist durch alle Decken gegangen, ist aber tatsächlich auf YouTube nicht das meistgeklickte.
Sondern?
Das ist Victory.
Ah, okay.
Hören wir uns auch gleich noch an. Ja. Ihr hört es euch hoffentlich auch an. Und das ist tatsächlich das Lied, was ja das erfolgreichste ist. Und Two Steps from Hell sind ja zwei Komponisten, und zwar Nick Phoenix und Thomas Bergensen. Die hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Thomas Bergensen ist ein Norweger und Nick Phoenix ist ein Amerikaner. Und die haben sich irgendwann mal getroffen und haben beschlossen, hey, wir machen jetzt einfach zusammen Musik. Das war damals 2006. Und dann haben sie in Los Angeles, haben sie dann Two Steps from Hell gegründet. Und am Anfang war es tatsächlich so, die haben sich darauf spezialisiert, sie machen Musik für Filmtrailer. Oder für Werbungen. Also sie schreiben keine Filmmusik für ganze Filme. Sie sind jetzt nicht wie Hans Zimmer, die quasi einen Auftrag bekommen, hier, schreib mal für den ganzen Film einen Soundtrack. Sondern sie sind oft mit einzelnen Liedern irgendwo vertreten.
Mhm.
Und ja, wenn man jetzt die Musik von Two Steps beschreiben müsste, wie würdest du sie beschreiben?
Ich weiß, es gab irgendwann mal einen Moment, da wart ihr, glaube ich, in der Küche und habt episch gekocht. Und dazu lief Two Steps from Hell. Und ich würde sagen, dieses Wort episch passt da wohl am besten rein.
An die Szene kann ich mich tatsächlich erinnern. Es ist tatsächlich so, dass mit Two Steps alles episch wird. Egal, ob du spazieren bist oder auf dem Klo sitzt oder in der Küche Zwiebeln
schneidest. Episch auf dem Klo.
Ja, ich würde sagen, wir hören uns das Lied einfach mal zusammen an. Und dann könnt ihr euch selber eine Meinung darüber bilden, was wir unter dem Begriff epische Musik verstehen. Kennst du, gell?
Kenn ich.
Hat man schon mal gehört.
Habe ich schon mal gehört, ne? Alles schon mal gehört. Jetzt pass auf, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ganz am Anfang.
Erzähle mal.
Du hast ja mal dieses Klavier und dann diese Geigen.
Mhm.
Das ist das schöne Aufruf-Antwort-Schema, das hatten wir auch schon mal.
Ja, es ist tatsächlich, es ist oft, also nicht in allen Liedern natürlich so, also es ist, ich glaube, Two Steps hat ja mittlerweile circa 20 Alben, je nachdem, ob man die Solo-Alben mitrechnet oder nicht und die einzelnen Instrumentalalben, aber es ist tatsächlich oft so, aber nicht immer.
Ja, und ich bin mir sehr sicher, dass die großen Schläge, also diese brachialen Drums, bin mir sehr sicher, dass die aus der Native Instruments Library sind. Ich habe nämlich genau dieselbe.
Nee, das kann ja sein. Also ich meine, letzten Endes, viel davon wird natürlich mit einem Orchester eingespielt. Es gibt auch zahlreiche Videos davon, auch von so einer Recording Session, wie es immer so schön heißt. Aber letzten Endes, wie viel der im Nachhinein noch editiert wird, I don't know.
Ja, also ich meine, es gibt von Spitfire Audio gibt es komplette Sound Libraries für Profis. Das ist unfassbar teuer. Ich glaube, die komplette Package-Ding kostet über $20,000.
Ach du Scheiße.
Aber es sind komplett gesampelte Instrumente und zwar auf bester Qualität teilweise in Abbey Road Studio und wird natürlich auch genutzt für große.
Ja, natürlich. Es ist ja auch vollkommen legitim, sich so etwas zu bedienen. Warum also nicht? Ich meine, richtig, erstens, warum nicht? Und zweitens, solange das Endprodukt stimmt,
außerdem, du hörst es heutzutage sowieso nicht mehr. Ob ein Schlagzeug aus dem Sampler kommt, zumindest der Otto-Normalverbraucher hört es nicht mehr, Profis bestimmt noch, aber so clean ein Schlagzeug erstmal aufgenommen zu bekommen, ist.
Ja, letzten Endes merkt, ist es tatsächlich dann nur ein Unterschied, ob man die Musik live hört oder nicht. Ne? Aber
ja,
wenn es im Film ist, dann ist es auch 99% der Zuschauer ist es kackegal, wie jetzt diese Musik da rauskommt. Hauptsache, sie hört sich gut an und passt dazu.
Ja.
So. Ja, du hast es gerade schon nochmal mit diesem Antwort- und Fragethema angesprochen. Two Steps arbeitet auch viel mit einem großen Chor.
Mhm.
Ja, also mit vielen Leuten, die gleichzeitig singen und dann oft mit ein oder zwei Frauenstimmen, die noch irgendein Solo singen. Und es gibt tatsächlich nur eine Handvoll Songs, die tatsächlich einen krassen Songtext haben, der aktiv gesungen wird.
Mhm.
Es gibt ein paar Lieder bei Two Steps tatsächlich, die sind relativ lang, die dauern dann an die 10, 12 Minuten.
Ja.
Die wechseln total das Genre durch. Also die sind erstmal bei so klassisch und gehen dann um in irgendwas anderes. Also die zwei besten Beispiele meines Erachtens nach sind Enchantress von Vanquish, dem Album, und Emerald Princess von Dragon. Die wechseln so viele Stile durch, aber sind trotzdem, man merkt, sie sind aus einer Feder geschrieben und decken so viel ab, das ist einfach der Wahnsinn. Und man muss zum Beispiel auch sagen, dass das Lied Emerald Princess ist zum Beispiel von Thomas Bergensen geschrieben, als Tribute an Avicii geschrieben, an den verstorbenen DJ. Und dementsprechend, es geht ganz klassisch los und er verbindet dann vor allem gen Ende hin dieses Klassische mit, ja, mit viel elektronischen Beats. Genau, da sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Es gibt noch eine Info, und zwar Two Steps geht auf Tour. Wer sowas mal live erleben will, sie haben sich jetzt beschlossen, eine Orchestertour zu machen. Hans Zimmer hat, glaube ich, vor 2 Jahren auch mal eine gegeben.
Hans Zimmer hat ungefähr schon gefühlt 10 gegeben.
Ja, aber gefühlt waren sie
irgendwelche Karten im Vorverkauf und dauernd ausverkauft.
Richtig, weil es einfach auch ohne Filmszenen sehr zu genießen ist. Und diese Tour wurde tatsächlich leider auf 2022 verschoben.
Mhm.
Aber kann man nichts machen. Erinnerst du dich noch daran, dass wir mal in München waren und uns Herr der Ringe angeschaut haben?
Ja, das war nicht das einzige Mal, wo ich mir Filme mit Live-Musik angeschaut habe.
Bei mir tatsächlich auch nicht.
Mit dir tatsächlich die zwei, beziehungsweise bei euch drei. Ja, genau, die Herr der Ringe-Filme.
Und ich habe mir nochmal Fluch der Karibik, habe ich mir auch angeguckt.
Gladiator habe ich geguckt. Ganz, ganz viel.
Ja. Hast du jetzt so als Frage zum Schluss, hast du einen Lieblingssoundtrack oder hast du ein bestimmtes Lieblingssoundtrack-Lied? Wenn du dich jetzt, du kannst dich auf einen Film festlegen, du kannst zum Beispiel sagen, es ist Herr der Ringe, du kannst aber auch sagen, es ist Titanic, My Heart Will Go On.
Nein, also know. Ich hab tatsächlich einen Komponisten, wo mir vorhin der Name nicht eingefallen ist, jetzt weiß ich es mir echt, Dan Romer. Er hat ursprünglich den James-Bond-Soundtrack machen sollen.
Mhm.
Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Beasts of the Southern Wild und Maniac. Der hat viel drin mit Geigenzupfen, aber sehr rhythmisch, mit vielen Bläsern, finde ich wahnsinnig cool. Hat unter anderem übrigens auch den Soundtrack gemacht von Far Cry 5, glaube ich.
Far Cry habe ich nie gespielt. Aber du weißt, Two das, Steps
also
zum Beispiel ist in Battlefield
5
dabei. In Battlefield 5 macht Two Steps einen Teil vom Soundtrack.
Hans Zimmer macht inzwischen teilweise den FIFA-Soundtrack und hat an dem Tagesschau-Thema gearbeitet und irgendwas optimiert und keine Ahnung. Also ist inzwischen überall drin.
Ja, es ist total verrückt. Ja, und auch wie viel Einfluss das hat. Also allein, wenn man sich die ganzen Werbungen mal anschaut oder irgendwelche, dann guckst du dir irgendwelchen absoluten Rotz-Bullshit an, dann kannst noch sowas Schlechtes auf Bullshit-TV oder hier RTL senden und dann kommt Two Steps und du denkst dir so,
ja, sogar Leute. In irgendwelchen Dokumentationen kommt inzwischen wahnsinnig oft irgendwie Hans Zimmer und dann das Lied Time von
Inception.
Und du denkst dir so, really?
Ja, why though?
Jetzt sind mir noch zwei Sachen eingefallen. Zum einen habe ich vorhin gemeint, es gibt noch einen Fun-Fact. Du kennst doch bestimmt The Circle of Life von Hans Zimmer.
Ja.
Genau, du erinnerst du dich an dieses unfassbar ikonische Ende mit dem Bumm und dann hört das Lied auf?
Tatsächlich gerade nicht. Ich glaube, wenn ich es höre, dann weiß ich wieder sofort, was du
dieses
meinst.
Das Ende von dem Lied ist so ein Drumschlag.
Ja,
und das Lied ist tatsächlich so entstanden. Hans Zimmer war noch nicht fertig und er hatte Abgabefrist. Und er wusste nicht, was er machen soll, weil er musste das Lied abgeben. Also hat er einfach kurzerhand ein paar Drums reingehauen. Und das ist so ikonisch. Ja, und ist so stehen geblieben. Und so ist das entstanden. Das war erster Punkt Nummer 1. Zweiter Punkt ist mir eingefallen zu letzter Episode. Habe ich komplett vergessen. Ich habe nämlich vergessen zu sagen, den weirdesten Fact überhaupt habe ich in der Episode gar nicht erwähnt. In Social Media haben wir es gepostet. Berdimuhamedow hat unter anderem das Wort für Brot geändert damals. Und zwar in den Namen seiner Mutter, nämlich Gurban Soltan. Das heißt, wenn du in Turkmenistan sagst, ich hätte gern das Brot, dann sagst du nicht, ich hätte gern das Brot, sondern ich hätte gern, was weiß ich, wenn deine Mama Laura Müller heißt, dann sagst du, ich hätte gern Laura Müller.
Das hast du aber gesagt.
Nein, das habe ich hinterher gesagt, dass ich es vergessen habe. aber ich habe
es. Du hast es mir auf jeden Fall gesagt.
Ich habe es nicht in der Episode gesagt.
Ich wusste
es
schon. Ja. Ah ja, well, okay. Again we'll learn.
Genau, ich wollte es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, denn es ist super weird.
Jetzt noch eine Frage. Findest du Disney-Soundtracks? Auf Deutsch oder auf Englisch besser? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also meine Meinung ist relativ klar. Ich finde tatsächlich, dass Disney es sowohl schafft, dass die Lieder im Deutschen als auch im Englischen sind. Es gibt natürlich so Sachen wie Can You Feel the Love Tonight ist auf Englisch einfach besser als auf Deutsch. Das ist einfach so. Das ist
und kann es wirklich Liebe sein?
Da wissen wir, dass die englische Version besser ist. Aber ansonsten muss ich sagen, dass die deutschen Fassungen von solchen Liedern, vor allem bei Disney, wunderbar gelungen sind. Ansonsten bin ich wirklich enttäuscht, wenn Texte oder Lieder auf Deutsch übersetzt werden. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt bei La La Land die Lieder alle auf Deutsch übersetzt hätten, bei der deutschen Synchro, dann wäre ich ja ausgerastet.
Dann wäre der ganze Film im Arsch gewesen.
Ja, genau. Aber so bei Disney ist es, da finde ich, ist ja Deutsch oft genauso gut wie Englisch.
Aber La La Land Soundtrack ist tatsächlich ziemlich cool, ziemlich jazzlastig.
Ja.
Sehr gut.
Ja, und das eine Lied ist
auch ein sehr guter Komponist übrigens.
Wer hat das komponiert? Weißt du das auswendig?
Auswendig war der irgendwas mit Stille, also mit ST.
La La Land hat auch einen guten Soundtrack, ja, sehr jazzlastig.
Du hast mich gefragt, wie ich den Disney-Soundtrack finde. Also, Disney-Soundtracks an sich, sehr ikonische Lieder dabei, sehr viel Kindheit, so Dschungelbuch, König der Löwen. Auf jeden Fall. Da muss ich auch sagen, dass ich die deutschen Varianten halt als Kind so gehört habe. Deswegen finde ich sie, okay, ich fand es dann erstmal komisch, als ich es das erste Mal auf Englisch gehört habe.
Ich auch, übel. Das war eine krasse Umstellung.
Ja.
So auch für den Kopf, fürs Gehör, es war so, what?
Ja, es ist halt so und das hat alles irgendwo seine Berechtigung, aber ja.
So, jetzt möchte ich noch wirklich jetzt zum Ende auf ein Lied, auf einen Soundtrack hinweisen, der finde ich so ähnlich wie Ennio Morricone perfekt auf eine Szene zugeschnitten ist. Und der Soundtrack ist von, ich glaube, er ist von Ramin Djawadi, glaube ich, heißt er.
Mhm.
Und zwar, wir reden hier über Game of Thrones. Und zwar
Last of the Starks.
Nein.
Fantastisches
nicht,
Lied.
Nein, nicht Last of the Starks, sondern es ist in der 6. Staffel das Finale. Und das Lied heißt Light of the Seven.
Ja, ist auch sehr gut.
Und das ist erstens ein unfassbar starkes Lied, aber vor allem, wenn man diese Filmmusik mit dem Film sieht, dann passt das wie die Faust aufs Auge.
Das stimmt, die Soundtracks sind wirklich sehr gut geschrieben.
Also dieses Lied ist so gut geschrieben. Und wer Game of Thrones kennt und mag, der weiß sofort, wovon ich rede, und alle anderen.
Aber selbst wenn man Game of Thrones nicht mag, der Soundtrack ist wirklich gut.
Ja.
Also ist wirklich gut.
Ja, das haben sie richtig gemacht. Nicht so, wie sie die 8. Staffel verkackt haben, aber den Soundtrack haben sie richtig gemacht.
Ja, es gab auch gute Momente in der 8. Staffel. Ja, aber natürlich. Es gab auch sehr viele
Kopf gegen Wand.
Ja.
Gut, das war's dann mit dieser Folge. Ja. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Fürs Rumnörden.
Fürs Rumnörden, genau. Und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin zuhört.
Ja.
Uns macht Spaß.
Genau. Wie immer, bleibt nett. Gebt uns ein Herzchen.
Und vertragt euch. Bleibt anständig.
Ja, genau.
Immer sonst, schön geschmeidig.
Sonst kommen wir auch rüber.
Richtig. Immer schön geschmeidig bleiben hier. In diesem Sinne.
Bis in 2 Wochen.
Adele.
Tschüss.